Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, Economics Events Entscheidungen. Heute zum vorerst letzten Mal ohne unseren Namensgeber Carsten Dreske, der nächste Woche dann aus Harvard wieder zurück sein wird. Mein Name ist Sebastian Franke und ich sitze hier mit meinem Kollegen Andreas Tratnik, der uns regelmäßig bei unseren Folgen auf der technischen Seite unterstützt, den Sie auch vor einigen Wochen schon einmal selbst hören konnten, als Sie unsere Sonderfolge zur Einigung in den Brexit-Verhandlungen aufgenommen haben. Hallo Andreas.
Hallo Sebastian.
Andreas, ich kenne dich als echten Tech-Enthusiast, als jemanden, der technischen Neuerungen immer sehr aufgeschlossen gegenübersteht und damit großer Neugier und Enthusiasmus an die Sache rangeht. Und dazu arbeitest du noch in einer Bank. Da liegt natürlich ein Thema besonders nah und über das wollen wir heute sprechen. Welches ist das denn?
Ja, wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Kryptowährungen, Blockchain, Bitcoin etc. sprechen, was in den letzten Jahren ja immer ein größeres Thema geworden ist und wo es einfach ganz viele spannende Felder gibt, die man besprechen kann.
Ja, da haben sich ja jetzt in jüngerer Zeit auch verstärkt Regierungen und Zentralbanken in die Debatte eingeschaltet, also Player, die ja eigentlich von der Entstehungsgeschichte der Kryptowährungen her gar nicht unbedingt was damit zu tun hatten, denen man sich eigentlich ja eher entziehen wollte, um nicht mehr auf das Vertrauen zu diesen zentralen Stellen angewiesen zu sein. Das war ja damals auch der Hintergrund, vor dem die Entstehung des Bitcoin, der ersten populären Kryptowährung, die wirklich breitere Bekanntschaft erlangt hat, dann auch stand. Dass man eben sich von dem Vertrauen dann ein bisschen lösen wollte, auf das man ja mal angewiesen ist in das Geldsystem, in das Bankensystem und eben da eine Währung hat, die quasi aus sich heraus ihre idealerweise ja Stabilität haben soll. Ein bisschen getrieben wurde das Ganze natürlich dadurch, dass ein neuer Player quasi auf den Markt getreten ist. Das war Facebook und Mark Zuckerberg mit der Ankündigung der Kryptowährung Libra, über die dann Transaktionen auf Facebook abgewickelt werden sollen, mit derzeit ja 2,7 Milliarden, glaube ich, aktiven Facebook-Nutzern, ist das natürlich ein beträchtlicher Teil der Menschheit. Und wenn davon nur ein kleiner Prozentsatz dann tatsächlich dieses neue digitale Geld Libra nutzen würde, dann würde das natürlich erheblichen Einfluss haben auf die Entscheidungsmöglichkeiten und die Einflussmöglichkeiten von beispielsweise Zentralbanken oder Regierungen, wenn es um die Regulierung von Geld- und Bankensystemen geht. Und das hat die dann natürlich unter Zugzwang gesetzt. Was ist denn dein Blick auf das Thema? Du bist ja, wie gesagt, eher so derjenige, der damit mit Enthusiasmus und viel Offenheit rangeht. Was ist denn dein Blick auf das Thema, ja, zum Beispiel Bitcoin und Libra jetzt in jüngerer Zeit?
Ja, also vor allem Bitcoin hat ja Also wurde ja 2009, wurde der erste Block quasi gemeint von Bitcoin. Das war quasi
an der Stelle haken wir mal ein, für unsere Hörer, die vielleicht mit dem Thema sich noch nicht so stark auseinandergesetzt haben. Was ist dann ein Block, der gemeint wird?
Das war quasi die Geburtsstunde des Bitcoins. Also in einem Block werden die ganzen Bitcoin-Transaktionen zusammengefasst und von den sogenannten Minern werden diese Transaktionen verifiziert. Das muss man sich so vorstellen, das ist alles ein digitaler Prozess. Das machen ganz, ganz viele Miner, also Rechner, die in großen Rechenzentren stehen, die nichts anderes machen, als eben diese Transaktionen einzusammeln und dann ein kryptografisches Puzzle, ein kryptografisches Rätsel zu lösen. Und derjenige, der das als erstes quasi löst, der bekommt dann die Berechtigung, einen neuen Block in die Kette an Blöcken, die Bitcoin am Ende ausmacht, hinzuzufügen.
Und in diesem Block sind dann die Transaktionen zusammengefasst, die seit dem letzten Block neu hinzugekommen sind. Und dafür, dass dieser Rechner dann diesen Block, diesen neuen Block richtig berechnet hat, bekommt er auch eine kleine Belohnung. Das ist quasi das Mining. Und so entstehen dann auch die neuen Bitcoin-Einheiten.
Genau, das ist der Block Reward. Der war am Anfang 50 Bitcoin. Und der halbiert sich halt alle 4 Jahre, also dann nach 25. Jetzt aktuell sind wir bei 12,5 Bitcoin-Ausschüttung, also alle 10 Minuten entstehen quasi 12,5 neue Bitcoin. Und die nächste Verknappung steht für das nächste Jahr an. Da werden es dann 6,5 Bitcoin nur noch sein.
Das heißt also dadurch, dass diese Belohnung, die ja die Neuschöpfung von Bitcoins quasi darstellt, dass die abnimmt. Dadurch läuft das Ganze quasi auf eine Obergrenze zu, auf eine maximale Anzahl von Bitcoins, die es geben kann. Und das heißt natürlich, dass dadurch die Knappheit des Ganzen gewährleistet ist.
Genau, vielleicht jetzt nochmal zurück an den Anfang von Bitcoin. Hat ja ganz lange eher so ein Schattendasein geführt, war ganz lange nur im Zusammenhang mit dem Darknet irgendwie ein Begriff und als Währung quasi für Kriminelle und so weiter. Aber mit eben der Preisentwicklung, die stattgefunden hat und dadurch, dass sich immer mehr Leute für Bitcoin und auch für die Technologie Blockchain dahinter interessiert haben, hat das ganze Thema viel mehr an Bekanntheit gewonnen. Und durch eben die große Preisentwicklung, vor allem im Jahr 2017, wo der Preis von Bitcoin zwischenzeitlich auf knapp 20.000 Euro gestiegen ist, sind natürlich viele, weil das dann in den Medien recht stark vertreten war, darauf aufmerksam geworden. Und genauso eben Regierungen, die dann angefangen haben, sich zu überlegen, wie könnte man den Bereich der Kryptowährungen denn regulieren oder gibt es da überhaupt eine Ansatzmöglichkeit, wie man das ganze Thema beeinflussen oder einfangen kann oder für sich auch im Zweifel nutzen kann. Und ja, das ist halt jetzt gerade ganz spannend, weil sich dann auch Facebook, wie du gerade eben schon gesagt hast, sich entschlossen hat, eine Kryptowährung zu entwickeln. Der Libra ist ja aktuell ein bisschen unter, ja, Beschuss. In den USA gab es ja jetzt die Anhörung dazu, wo man aber auch ganz klar gesehen hat, dass viele Mitglieder im Kongress in den USA halt ältere Herrschaften sind, die jetzt vielleicht nicht so gut verstehen können, was da eigentlich an Technologie dahinter steckt und warum das Ganze für die Zukunft wichtig sein könnte. Es gab sehr viele, also ich habe mir nicht das ganze Hearing angehört, aber ich habe mir einen Teil davon angehört, bestimmt 2 Stunden. Und da gab es halt auch sehr viele persönliche Angriffe gegen Mark Zuckerberg und wo er dann am Ende auch quasi gesagt hat, dass Libra auf keinen Fall an den Start gehen wird ohne eine Zustimmung von den amerikanischen Aufsichtsbehörden. Und falls das passieren würde, Libra, die Organisation selber hat ja ihren Sitz in der Schweiz, falls das passieren würde, wäre Facebook als Anfangspartner eben nicht dabei. Und durch diesen Druck, der da jetzt quasi aufgebaut wurde vom Kongress in den USA und auch ja, vom herkömmlichen System, sind jetzt auch einige größere Partner, die am Anfang beim Announcement von Libra als Partner gelistet waren, wie PayPal, Visa, Mastercard etc., die sind erstmal abgesprungen und haben sich erstmal von dem Projekt entfernt wieder.
Du hattest eben ja das Jahr 2017 mit dieser dramatischen, kann man schon sagen, Wertentwicklung des Bitcoin angesprochen. Ich erinnere mich, dass ich damals für den Blog von Carsten Jeski auch einen Beitrag geschrieben habe, der das damals mal aufgegriffen hat. Das war noch nicht ganz auf dem Höhepunkt, das war ja damals noch nicht abzusehen. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Beitrag damals dann verfasst habe, war es immerhin schon ein Kurs von $10.000. Also quasi eine Verzehnfachung damals seit Jahresbeginn, ich glaube im Ende November oder Anfang Dezember war das, dass das damals bei uns auf dem Blog erschienen ist. Und da wurde dann halt auch zurückgeschaut, ne? Also zu dieser Zeit, als dann diese magische Grenze von $10.000 zum ersten Mal erreicht war, sind dann einige in den sozialen Medien einige Anekdoten erzählt worden. Da gab es also jemanden, der quasi von einer $10.000-Pizza berichtet hat, weil er vor Jahren, als der Bitcoin eben bei $100 stand, seine Pizza mal mit einem Zehntel Bitcoin bezahlt hat, der eben dann zu dem späteren Zeitpunkt $1.000 oder mehr wert gewesen wäre. Ein anderer hat berichtet, dass er mit seinem Vater nicht mehr spricht, weil der ihm ein paar Jahre vorher untersagt hatte, für ein paar $100 Bitcoin zu kaufen, mit denen er jetzt Millionär wäre. Das sind natürlich alles unterhaltsame Einzelfälle. Die übersehen natürlich, dass sie, wenn sie damals dieses Geld nicht für eine Pizza ausgegeben hätten, dieses digitale Geld, dass sie das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt getan hätten, bei einem höheren Kurs oder zu einem späteren Zeitpunkt dann eben in eine normale Währung wieder getauscht hätten, zum Beispiel in den Dollar. Aber das wirft natürlich ein Schlaglicht auf ein Problem, das diese digitalen Währungen oder gerade in dem Fall ja der Bitcoin ja auch hat, und das ist eben die Geldwertstabilität. Ja, also es ist ja so, dass als Geldanlageobjekt das natürlich interessant ist. Also wenn man da innerhalb eines Jahres eine Verzehnfachung erreichen kann, dann ist das natürlich spannend. ist natürlich auch mit hohem Risiko behaftet aufgrund der Schwankungen. Aber das sorgt natürlich auch dafür, dass es für die Verwendung als eigentliches Geld zur Abwicklung von Transaktionen im Alltag nicht so richtig taugt. Ne? Denn wenn ich damit rechnen muss, dass ich mir von der Menge Bitcoins, mit der ich mir jetzt eine Pizza kaufen kann, zum Ende des Jahres vielleicht 10 Pizzen kaufen kann, dann werde ich natürlich im Zweifelsfall auf den Kauf der Pizza jetzt verzichten. Und daran sieht man beispielhaft ja auch so ein bisschen, warum die Zentralbanken ja die Deflation im Prinzip fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Ja, denn Deflation, sinkende Preise, heißt ja nichts anderes als einen steigenden Wert des Geldes. Und der führt wiederum dazu, dass die Leute auf ihrem Geld sitzen, weil sie hoffen, dass sie sich in der Zukunft davon mehr kaufen können als jetzt. Und eben Anschaffungen im Privatbereich oder Investitionen im Unternehmensbereich dann eben auf die lange Bank geschoben werden. Und das halt wirtschaftliche Aktivität abwirkt. Und daran sieht man halt auch, dass zumindest eine Währung, eine Digitalwährung, die so ausgestaltet ist wie der Bitcoin, ja als Ersatz für unser normales alltägliches Geld eigentlich noch nicht so richtig taugt. Das sollte mit Libra ja anders sein, denn das sollte ja eigentlich nicht als Spekulationsobjekt dann dienen, sondern es war ja so angelegt, dass es an einen Währungskorb geknüpft werden sollte und quasi den Wert dieses Währungskorbes repräsentieren. Ja, das heißt also, ein Korb, in dem dann Euro, Dollar, der chinesische Renminbi und noch viele andere Währungen, das Pfund, der Schweizer Franken und so weiter enthalten sind, der sollte eben seinen Wert in Libra wiedergespiegelt sehen und damit sollte eben gewährleistet sein, dass der Wert nicht so stark schwankt und dann eben auch für Transaktionen dieses digitale Geld sich eignet.
Genau, viele sehen mittlerweile Bitcoin nicht mehr als klassische Währung, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, eben der hohen Preisschwankungen, sondern eher sowas wie digitales Gold. Und Libra wäre da
passt ganz... Passt ja auch zum Begriff Mining.
Genau, passt ganz gut. Libra wäre da in dem Sinne halt anders. Es wäre ein sogenannter Stablecoin, also der dann halt nicht diese Preisschwankungen oder Preisveränderungen hat. Und da ganz interessant, innerhalb der letzten zwei Wochen eigentlich, hat sich China ganz stark dazu positioniert. Das war ja immer in der Vergangenheit so, dass in China Bitcoin und Blockchain eher negativ gesehen wurde. Da wollte man sogar das Mining von Bitcoin verbieten. Eigentlich dürfte man nichts Positives über Bitcoin, Blockchain etc. da sagen. Und die haben ihre Einstellung quasi um 180 Grad jetzt gedreht und sind jetzt pro Blockchain und überlegen eben auch eine digitale Version von ihrer Währung rauszubringen. Was denkst du denn darüber? Was könnte denn das für globale Auswirkungen haben?
Ja, das ist ganz spannend. Also auch gerade auch diese Verschiebung in den Prioritäten, die du erwähnt hast. Dass ein Land wie China sowas wie der Blockchain oder dem Bitcoin skeptisch gegenübersteht, ist natürlich erstmal verständlich, denn gerade diese dezentrale, ich sag mal, Verwaltung dieses Geldes oder im Rahmen von Blockchain auch die dezentrale Verwaltung von ganz vielen Dingen, das wird ja auch diskutiert als beispielsweise ein moderner Ersatz für Dinge wie Grundstückskataster, Aktionärsverzeichnisse und. Diese Dezentralität bewirkt natürlich irgendwo immer einen schwindenden Einfluss oder schwindende Einflussmöglichkeiten von zentralen Autoritäten. Ich gehe aber davon aus, wenn ein digitaler Renminbi kommen sollte, dann wird der mit Sicherheit nicht so dezentral aufgebaut sein. Also der wird ganz sicher der Kontrolle der chinesischen Regierung in irgendeiner Weise unterliegen. Und das ist natürlich auch spannend, wenn die Chinesen damit früh an den Start gehen und es schaffen, den sozusagen in der digitalen Welt, also eine Art Leitwährung zu etablieren, ähnlich dem, wie es aktuell der Dollar ja in der Offline-Welt ist. Der internationale Handel wird zu ganz großen Teilen in US-Dollar abgewickelt. Dinge wie Ölpreis, Goldpreis, die notieren in US-Dollar. Und wenn China es halt schaffen sollte, die eigene Währung, den digitalen Renminbi, dann da als Leitwährung in der digitalen Welt zu etablieren, dann wäre das natürlich auch ein gewisser strategischer Aspekt, was denn die Kontrolle zum Beispiel auch über den nationalen Zahlungsverkehr angeht.
Ganz genau, das ist eine ganz spannende Diskussion. Aber meiner Meinung nach würden sie das nur schaffen, wenn sie sich nicht das berühmte chinesische Backdoor da in der Währung dann schaffen, weil damit würden sie ja quasi Zugriff auf alle Transaktionen weltweit von den Menschen haben. Ich glaube, dass ganz, ganz viele da eben dagegen sein werden, außer sie machen es wirklich so, dass es dezentral und ja, ohne dieses Backdoor ist, dass sie eben nicht die Daten dann auslesen können. Ganz spannend in dem Zusammenhang finde ich jetzt auch, wie die USA darauf reagiert, ob sich jetzt die Einstellung zu Libra ändern wird. Was denn da deine Einschätzung?
Ja, das ist ein spannendes Thema, aber wie du ja schon angemerkt hast, die Entscheider sind von dieser digitalen Welt, oder die Entscheider zumindest, in den großen westlichen Regierungen sind ja von dieser digitalen Welt dann doch noch ein Stück weit entfernt. Da sind mit Sicherheit keine Digital Natives. Ich erinnere da an den Begriff Neuland, den Angela Merkel vor ein paar Jahren für das Internet geprägt hat, als es das schon jahrzehntelang gab. Es ist schwierig. Also es ist so, dass sowas natürlich immer Zeit braucht, um erstmal in die Diskussion zu kommen. Wie gesagt, den Bitcoin gibt es seit 2009 und aktuell wird eben Jahre, fast ein Jahrzehnt oder tatsächlich ein Jahrzehnt später wird darüber diskutiert, ob es denn sowas wie vielleicht auch eine digitale Währung von westlichen Zentralbanken ausgegeben geben kann. Einen digitalen Euro, einen digitalen US-Dollar oder welchen Namen man dem ganzen dann immer gibt. Das wäre natürlich spannend und würde vielleicht dazu beitragen, das Thema auch so ein bisschen in die breitere Öffentlichkeit zu tragen und auch in der breiteren Öffentlichkeit so ein bisschen Vertrauen dafür zu schaffen. Das ist ja ein ganz spannendes Paradox eigentlich, ne? Denn Digitalwährungen wurden ja ursprünglich geschaffen, um eben nicht mehr von dem Vertrauen in diese zentralen Akteure, in das Bankensystem als Ganzes, in Zentralbanken, in Regierungen abhängig zu sein. Andererseits kann es jetzt aber sein, dass die breite Akzeptanz einer solchen Währung erst in dem Moment kommt, wo sich diese altbekannten Player dann doch ins Geschäft einschalten und dann eben letzten Endes doch hinter einer solchen Währung stehen. An der Stelle möchte ich auch gerne mal verweisen auf eine Studie, die wir demnächst veröffentlichen werden, in der wir mal in der deutschen und europäischen Bevölkerung so ein bisschen die Einstellungen gegenüber digitalen Währungen, zum Beispiel dem Bitcoin, abgefragt haben, aber auch wie es mit dem Wissen aussieht. Ja, und an der Stelle haben wir also gesehen, dass die Deutschen und die Europäer auch insgesamt doch noch sehr skeptisch dem Ganzen gegenüberstehen. Also wir haben verschiedene Dinge abgefragt, wie es denn aussieht, ob die Menschen digitale Währungen zum Beispiel für die Zukunft von Online-Zahlungen halten oder auch für die Zukunft der Geldanlage. Und da liegen die Werte also in der Größenordnung von vielleicht einem Drittel europaweit und bei weniger als einem Viertel in Deutschland. Das heißt, da sind die Leute schon noch skeptisch. Und wie gesagt, das könnte sich möglicherweise ändern, wenn sich dann eben bekannte Player wie Regierung und Zentralbanken da einschalten. Und ja, wäre interessant zu sehen, ob dann die Menschen eben mehr Vertrauen zu einer Währung haben, hinter der Regierung stehen, was dem Grundgedanken der Kryptowährung ja eigentlich so ein bisschen entgegenstehen würde. Das hatten wir eben schon ausgeführt. Die sollten ja eigentlich diese Abhängigkeit von dem Vertrauen in die zentralen Player so ein bisschen durchbrechen.
Genau, es wird ganz interessant jetzt zu sehen sein, weil China ja jetzt doch relativ stark versucht, einen Wettbewerb daraus zu machen. Und jetzt ist auch, habe ich gelesen, in Deutschland mittlerweile erste Diskussionen darüber gibt. Der Finanzminister hat sich dazu geäußert und hat gesagt, er könnte sich einen digitalen Euro durchaus vorstellen. Der Bankenverband unterstützt das auch. Ist natürlich jetzt die Frage, wie lange da der Zeithorizont bezüglich einer Umsetzung sein wird.
Ja, auch das wirft dann natürlich wieder für den Volkswirt die eine oder andere Frage auf, was dann die Geldpolitik beispielsweise angeht. Wenn dann mit dem digitalen Euro jeder quasi ohne großen Aufwand und in quasi unbegrenzter Menge direktes Zentralbankgeld halten kann, dann macht das natürlich so Dinge wie einen gefürchteten Bankrun, dass also Leute zu den Geschäftsbanken laufen, um dort ihr Geld abzuheben und es in Bar zu halten, was ja bislang unsere Variante des Zentralbankgeldes ist, die für uns als private Bürger verfügbar ist, macht sowas natürlich wahrscheinlicher. Wenn es mich nur ein paar Klicks kostet, mein Buchgeld, das auf einem Konto bei einer Geschäftsbank liegt, umzuwandeln in digitales Zentralbankgeld, dann kann es natürlich sein, dass ich das, wenn irgendwie ich mir Sorgen um die Stabilität des Finanzsystems mache, ich das vielleicht eher mal mache, als wenn ich mich tatsächlich dann vor den Bankschalter stellen müsste, um da mein gesamtes Guthaben abzuheben und das dann im Geldkoffer quasi nach Hause zu tragen und da dann irgendwie deponieren müsste. Ja, das ist ganz spannend und man muss halt sehen, wie sich das dann generell auf das Geldsystem auswirken würde. Ob dann vielleicht digitales Zentralbankgeld halt generell auch an die Stelle von Buchgeld treten würde und wie es denn überhaupt damit aussieht, mit der Einflussnahme der Zentralbank dann eben auf dieses digitale Geld.
Was mich vielleicht zum Abschluss noch interessiert. Wie sieht denn das bei dir persönlich aus? Spielt da Bitcoin in deinem Portfolio, hat das da eine Relevanz oder ist das bei dir ganz raus?
Nein, also bei meiner Geldanlage ist es tatsächlich so, dass da digitale Währungen aktuell noch keine Rolle spielen. Auch wenn ich vermutlich ein bisschen besser Bescheid weiß als die meisten, weil ich mich einfach beruflich ein kleines bisschen damit beschäftigt habe, bin ich doch noch weit davon entfernt, da Experte zu sein. Und bei mir ist es tatsächlich auch so ein bisschen so, dass mich die doch nach wie vor nennenswerten Schwankungen, zumindest der größeren Digitalwährungen und der bekannteren Digitalwährungen, da davon abhalten. Das muss natürlich etwas sein, worauf man sich bewusst einlässt, auch wenn man da natürlich große Chancen in der Weltentwicklung hat, wie das beispielsweise das Jahr 2017 gezeigt hat, kann natürlich auch das passieren, was dann im Jahr 2018 passiert ist, wo es dann in die umgekehrte Richtung ging.
Das ist immer auch eine Frage des Zeithorizonts, weil ich glaube, niemand, der Bitcoin kürzer oder die wenigsten, die Bitcoin kürzer als 3,8 Jahre halten, sind irgendwie im Plus, eben aufgrund dieser sehr starken Schwankungen. Wenn es darüber hinausgeht und du halt bei den Anfangszeiten Bitcoin erkannt hast und auch das Potenzial, was sehr, sehr schwierig ist, das über 10 Jahre, da braucht man schon eine richtig gute Glaskugel, um das vorherzusehen, dann zahlt sich das natürlich extrem aus und kann sich auch mit einem relativ geringen Einsatz extrem auszahlen. Aber ja, wie gesagt, da braucht man schon eine richtig gute Glaskugel für.
Ja, Andreas, dann sage ich vielen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, hinterlassen Sie uns gerne eine Bewertung, auf welcher Plattform Sie uns auch immer hören. Schicken Sie uns Ihr Feedback, sagen Sie uns, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht so gut gefällt oder ob Sie vielleicht mal Themenwünsche haben, die wir hier in unserem Podcast behandeln sollen. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.
Bis bald.